SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Sie hören SWR 2 am Morgen. Das ist ja eine bange Frage. Beginnen wir in dieser Gesellschaft allmählich in unterschiedlichen Realitäten zu leben? Nehmen wir nur mal den Fall Hubert Aiwanger als Beispiel. In Sachen Meinungsbildung gerade der große Streitfall in der Gesellschaft. War der Vorsitzende der Freien Wähler in Bayern als Schüler nun ein Nazi, der den Hitlergruß gezeigt und ein Flugblatt geschrieben hat mit Vorschlägen, angebliche Vaterlandsverräter im Konzentrationslager umzubringen? Oder sind das manipulative Berichte von Medien mit dem Ziel, die Glaubwürdigkeit eines beliebten Politikers in Bayern kurz vor der Landtagswahl zu zerstören? Was ist da richtig, das eine oder das andere? Und sortieren sich gerade die gesellschaftlichen Lager danach, dass sich immer mehr Menschen einfach die Meinung bilden, die ihnen einfach am besten in den Kram passt? Was da vor sich geht, ist eines der Themen bei der diesjährigen Wissenschaftskonferenz des Bundesamts für Verfassungsschutz heute und morgen in Berlin. Und ich spreche darüber mit der Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann, die an dieser Konferenz teilnimmt und die Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung am Berliner Wissenschaftszentrum leitet. Guten Morgen, Frau Hofmann.
Guten Morgen.
Wenn ich in diesem Lagerdenken weitermache, könnte ich ja jetzt zunächst mal zu dieser Veranstaltung sagen, also eine Wissenschaftskonferenz ausgerichtet vom Verfassungsschutz, das sind doch bestimmt auch Manipulatoren, die die öffentliche Meinung steuern wollen.
Also man muss mal, glaube ich, einen Schritt zurücktreten und feststellen, dass die Lüge an sich in der Politik nichts Neues ist. Und dass eigentlich wir schon immer mit dem Problem kämpfen, sauber zu sortieren, wann wir es mit Manipulation zu tun haben und wann mit grundsätzlich unterschiedlichen Auffassungen über die Welt, in der wir leben.
Wenn wir das ganz kurz mal an dem Fall Aiwanger veranschaulichen, ohne da jetzt in die politischen Fragen einzusteigen. Da ist ja beispielsweise so ein politisches Lager entstanden, das sich gegen Verdachtsberichterstattung, gegen durchaus mittlerweile begründete Vorwürfe komplett abschirmt, sozusagen aus dem Prozess einer öffentlichen Meinungsbildung ausgestiegen ist. Ist das schon ein Ausdruck von Desinformation?
Ich würde umgekehrt sagen, dass die Diskussion über Desinformation, die wir haben, ganz also symptomatisch ist für eine Situation. Man muss ja vielleicht da nochmal grundsätzlicher drauf gucken und sagen, wir leben in einer Informationsgesellschaft, in der Daten und Informationen einem großer Wert zugeschrieben wird. Und in ausgerechnet dieser Situation beginnen wir eine öffentliche Debatte über Desinformation, behaupten, dass sie zunimmt und brandmarken bestimmte Organisationen und Nutzungsweisen, nämlich die Plattformen. Häufig geht es ja um digitale Desinformation und wir beschweren uns darüber, dass so viele Menschen selber Desinformation verbreiten oder wir beklagen, dass sie so naiv sind, dass sie gar nicht mitbekommen, dass sie Desinformation verbreiten. Und das, finde ich, ist eine Diskussion, die ist schwierig aus vielen Gründen. Es ist ja einmal zu beobachten, dass die Massenmedien immer weniger Einfluss auf den öffentlichen Diskurs haben, weil so viele Menschen direkt miteinander sprechen und ihre eigenen Informationsquellen prämieren. Und das sind häufig nicht die Qualitätsmedien. Und ich glaube, das ist der Hintergrund für die Debatte über Desinformation, die wir gerade haben.
Tatsächlich, der schwindende Einfluss der Massenmedien ist das eine, denen ja dann nicht selten vorgeworfen wird, sie seien die eigentlichen Verbreiter von Desinformation. Wie ist es denn auf der anderen Seite eben in diesen, ja sagen wir mal, in diesem halböffentlichen Raum des Chats, des Austausches von Informationen, des Rückgriffs auf ja private und halböffentliche Quellen?
Da ist tatsächlich was dran an diesem Vorwurf, weil es auf der einen Seite schon so ist, dass wir auf den Plattformen sehr viel Informationen unterschiedlicher Qualität sehen, die da zirkulieren, auch viel tatsächlich falsche Informationen dort verbreitet werden. Aber die breite Öffentlichkeit erreichen sie häufig erst dann, wenn die Massenmedien darüber berichten und ihnen zu einer wirklich prominenten Aufmerksamkeit verhelfen. Und das wiederum findet vor allem dann statt, wenn Desinformation nicht von unten, also von einfachen NutzerInnen des Netzes kommen, sondern wenn sie von oben kommen. Mhm. Man muss ja mal sehen, dass die politische Elite eine wichtige Quelle für Desinformation ist. Wenn wir an Orban denken, an Bolsonaro, an Trump, es fallen einem jede Menge PolitikerInnen ein, die selber massiv zur Verbreitung von Desinformationen beitragen.
Und gerade im Fall von Donald Trump kann man ja sagen, da haben wir nun auch einen harten Kern von Fans. Das sind Millionen Menschen, die letztlich alles glauben, was Trump sagt und alle sich gegen ihn richtenden Vorwürfe dann eben auch entsprechend selber wieder für Manipulation, für Verschwörung, für die Machenschaften eines tiefen Staates oder manipulativer Medien halten. Wo sehen Sie denn die deutsche Gesellschaft? Sind wir auch auf dem Weg in eine solche Richtung?
Ich glaube, dass das bei uns noch nicht so richtig zu spüren ist, weil die Qualitätsmedien immer noch einen sehr großen Einfluss vor allem auf die ältere Generation haben. In der jungen Generation ist das ein bisschen anders, werden Sie selber wissen. Die Jungen haben oft keinen Fernseher mehr. Sie verfolgen also das lineare Fernsehen nicht mehr. Sie haben auch keine Abos für Zeitungen mehr, sondern sie informieren sich ganz stark über soziale Netzwerke. Und das lässt sich aus meiner Sicht noch nicht so richtig absehen, welchen Einfluss diese unterschiedlichen Nutzungsweisen in der jungen Generation auf die Bedeutung von Desinformationen haben. Aber ein Punkt scheint mir in diesem Kontext noch wichtig, gerade wenn wir über die AnhängerInnen von Trump sprechen. Mein Eindruck ist, dass denen die Unterscheidung zwischen wahr und falsch, die ja für eine Demokratie sehr, sehr wichtig ist, weil der ganze öffentliche Diskurs nicht funktioniert, wenn wir so ein gemeinsames Verständnis, dass es eben falsche und richtige Nachrichten gibt, wenn das an Bedeutung verliert. Mein Eindruck ist, dass das für Trump-AnhängerInnen auf jeden Fall gilt. Denen bedeutet diese Unterscheidung weniger als ein Ausdruck von Loyalität für diesen Politiker.
Jetzt haben Sie auf die schwindende Bedeutung der Massenmedien schon hingewiesen, die ja im Grunde selber kaum noch Einfluss darauf haben, was so für ein Meinungsklima sich da teilweise entwickelt. Oder ist das vielleicht falsch? Können Sie tatsächlich doch etwas tun, um an dieser Entwicklung etwas zu verändern? Und wenn ja, was wäre das?
Also zum einen glaube ich, dieses blind in Schlagzeilen verpacken, was Politiker, sind ja überwiegend Männer in diesem Fall, an provokativen Äußerungen täglich tun, das nicht mehr zu tun, wäre schon auf jeden Fall ein Gewinn. Weil das muss man schon mal sehen, die klassischen Medien sind häufig die Lautsprecher für populistisch orientierte Politiker. Und zum anderen denke ich, eine Berichterstattung, die Pluralität sichert in unserer demokratischen Öffentlichkeit, ist das zweite Wichtige, was man im Auge behalten muss. Dass wir festhalten an einem Qualitätsjournalismus, der nicht auf Klicks aus ist, seiner LeserInnen, das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Merkmal. Und das haben wir in diesem Land stärker als in anderen Ländern. Ich denke da auch mal an Großbritannien oder Italien, wo wir popularitätsorientierten Journalismus sehr stark haben, also als dominierende Kraft haben. Das hat da einfach auch Auswirkungen auf die öffentliche Meinung.
Nun werden Sie dazu heute auf der Wissenschaftskonferenz des Bundesamtes für Verfassungsschutz sprechen. Wie ernst würden Sie denn sagen, ist das Problem aus der Sicht von Verfassungsschützern, die ja die demokratische Grundordnung verteidigen sollen? Was ist da zu beachten?
Ja, das ist einer der Gründe, warum ich zu dieser Konferenz hingehe und da gerne vortragen möchte, weil ich darüber gerne mit dem Verfassungsschutz ins Gespräch treten würde. Ich habe auch die Hoffnung, dass sie mehr Daten haben als wir. Als WissenschaftlerInnen haben wir ja immer das Problem, dass die Plattformen uns die Daten nicht geben, die wir eigentlich brauchen, um zum Beispiel wirklich wissen zu können, wie stark wir Desinformationen ausgesetzt sind. Die wenigen Untersuchungen, die wir haben, beziehen sich auf die USA und Westeuropa. Und die gehen davon aus, dass das Problem Desinformation eigentlich häufig übertrieben ist, weil die meisten Menschen Desinformation in ihrem Alltag, in ihrem Medienkonsumverhalten nie zu sehen bekommen.
Das heißt, das wäre auch eine mögliche Gelegenheit für eine Forschungskooperation. Die Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann war das in SWR 2 am Morgen zur Meinungsbildung in der digitalen Gesellschaft. Die Wissenschaftskonferenz des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Berlin diskutiert heute und morgen die Gefahren einer Entkopplung der Meinungsbildung von der Realität durch Desinformation. Frau Hofmann, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Ich danke auch für das gute Interview.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.